Was war das für ein Medienspektakel, das sich dieser Tage in Kiew, Warschau und Moskau abgespielt hat? Mitten im Luftschutzalarm trifft sich der US-Präsident mit dem ukrainischen Machthaber in Kiew. Tags darauf hält Wladimir Putin in Moskau eine vorgezogene Rede an die Nation. Stunden später antwortet ihm Joe Biden bei einer weiteren Rede aus Warschau. Wiederum einen Tag später gibt es dann noch eine Putin-Rede aus einem Moskauer Fußballstadion. Die westlichen Medien schäumen. Russland lässt seine Teilnahme am Atomwaffenvertrag Start 3 ruhen. Endet damit die gesamte Kontrolle der nuklearen Abrüstung? Mein heutiger Gast erklärt, was die Entwicklungen der letzten Tage bedeuten. Dagmar Henn ist Redakteurin beim Moskauer Sender RT, schreibt seit Jahren sensationelle Texte und darf nach eigener Aussage unverblümt sagen, was in der Ukraine tatsächlich Sache ist. Denn zwischen ihr und der deutschen Justiz stehe die gesamte russische Armee. Mein Name ist Norbert Fleischer, herzlich willkommen zu Junost und jetzt geht's los. Und bei mir ist sie nun, die RT-Redakteurin Dagmar Henn, die sich bei ziemlicher Kälte im fernen Moskau aufhält. Hallo Dagmar, ich grüße dich.
Hallo Norbert.
Wie ist denn das Wetter bei euch?
Naja, im Moment ist es noch minus 10 so ungefähr. In den nächsten Tagen soll es wieder wärmer werden, dann ist es wieder über 0. Also eigentlich gar nicht so kalt, wie ich mir das früher immer gedacht habe, wenn ich Russland gehört habe.
Also Dagmar, der Grund unseres Gespräches ist ja, wir wissen schon seit einer Weile voneinander, dass es uns gibt. Ich persönlich lese immer und auch Wilhelm mit großer Begeisterung deine Artikel, früher nur bei Facebook, jetzt seit einer ganzen Weile bei RT. Wo du ja als Vollzeitredakteurin inzwischen arbeitest. Ich habe dich eingeladen, weil du ja näher dran bist an den Machtstrukturen. Damit will ich nicht sagen, dass du direkt aus dem Kreml bezahlt wirst, so wie uns das auch ab und zu angedichtet wird, sondern ich meine, du hörst natürlich auch, was die politischen Kommentatoren da in der russischen Hauptstadt alles sagen. Und es gab ja nun einiges in den letzten Tagen, was so Schlag auf Schlag ging. Da kam zunächst mal vor einer Woche ungefähr die Nachricht, dass Wladimir Putin seine Rede an die Nationen terminiert habe auf den 21. Februar. Kurz danach kam dann die Meldung, dass der Föderationsrat Russlands sich einen Tag danach trifft, um wahrscheinlich irgendwas zu beraten. Und alle haben schon gedacht, oh Gott, was kommt jetzt? Kommt jetzt etwa die Generalmobilmachung oder sowas in der Art? Dann tauchte plötzlich, man mochte es kaum glauben, in Kiew in Kriegszeiten dieser Herr auf. Es handelt sich um den US-Präsidenten, der da Pressekonferenz gegeben hat. Er ist da unter laufenden Luftschutz-Sirenen mit Herrn Zelensky beinahe Hand in Hand spazieren gegangen vor den historischen Gebäuden, die die ukrainische Hauptstadt zu bieten hat. Kurz darauf kam ja dann also am selben Tag noch Putins Ansprache an die Nation und dann hat Biden nochmal gesprochen, allerdings dann, die Rede von Putin war am nächsten Tag. Kurz darauf hat dann nach Putin Biden nochmal gesprochen und zwar in Warschau und wiederum einen Tag darauf hat dann Putin nochmal gesprochen bei einer großen Veranstaltung in einem Stadion zum Tag des Verteidigers. Haben wir uns alle zu Unrecht Sorgen gemacht? Was ist denn jetzt eigentlich so richtig bei dieser Rede rausgekommen, die der Putin da gehalten hat? Kannst du was dazu sagen, Dagmar?
Ja, also ich meine, zu einem großen Teil war das eine auch von ukrainischer Seite aus aufgeputschte Nummer, weil diesen Bericht zur Lage der Nation legt er jährlich ab. Und wenn man die Rede gehört hat, stellte man auch fest, Ja, es ging auch um Außenpolitik, aber es ging in großen Teilen schlicht und ergreifend um Rechenschaftslegung und um Ankündigung von kommenden Projekten, die Russland selbst betreffen, also Wohnungsbau, Mindestlohn, Rentenzahlungen, Straßenentwicklung und solche Dinge.
Also mein erster Eindruck von der Rede war ja, Russland erhöht seinen Einsatz im Ukraine-Krieg nicht. Es werden also keine weiteren Mobilisierungswellen bis auf Weiteres stattfinden. Es werden keine weiteren Waffensysteme eingeführt. Insbesondere droht er nicht mit Atomwaffen oder dergleichen, wie man ihm ja immer gern bei uns im Westen vorwirft. Welche Auswirkungen auf den Ukraine-Krieg wird denn das jetzt haben? Gibt es da überhaupt welche? Geht es so weiter oder?
Naja, es geht nicht ganz so weiter, weil tatsächlich ist es ja so, dass die Truppen, die mobilisiert worden sind im vergangenen Herbst, bisher ja noch nicht zum Einsatz gekommen sind. Also da wird schon etwas passieren, was die Situation in die eine oder andere Richtung verändert. Aber ohne dass davor nochmal irgendeine Maßnahme seitens des Präsidenten oder seitens der Regierung erfolgen muss. Das ist jetzt die normale Arbeit des Generalstabs.
Also die normale Arbeit des Generalstabs ist es jetzt sozusagen, und das ist ja auch übrigens ein Gerücht, das umgeht, dass Russland sich vorbereitet, mit 200.000 Soldaten irgendwo einzurücken. Wie viel da dran ist oder nicht, kann man natürlich nie genau sagen, weil das ja alles, die Russen wären ja schön doof, wenn sie vorher genau sagen würden, am so und so vielten fahren wir um 8.33 Uhr in der Ortschaft so und so vor mit 15.000 und dann in der Nachbarortschaft sind es 40.000 und so weiter. Ist denn das, also in den deutschen Medien wurde übrigens berichtet, diese Rede von Putin sei eine irre Propagandashow gewesen. Das kam also so wortwörtlich in den RTL-Nachrichten. Und es wurde in den Tagesthemen ja daraus geschlussfolgert aus dieser Rede, dass Putin sich darauf einrichtet, dass dieser Krieg noch eine ganze Menge weitergehen werde, insbesondere deswegen, weil er angekündigt hat, dass Soldaten ab sofort, also die an der Front dienen, einen 14-tägigen Urlaub erhalten sollen, auf den die Heimreisezeit zu den Lieben nach Hause nicht angerechnet werden soll. Das ist, glaube ich, ein Novum in der russischen Armee. Das gibt es so, glaube ich, nicht mal in der Bundeswehr. Man muss dazu allerdings auch wissen, dass einige Soldaten, die ja, weil Russland ein ziemlich großes Land sind, einige Tage unterwegs sein dürften, bis sie überhaupt ihre Familie sehen. Die deutschen Medien haben dann gesagt, Putin hat sich errichtet sozusagen sich auf einen langen Krieg ein, und die Bevölkerung muckt da bis jetzt nicht auf. Ist denn das so? Gibt's denn überhaupt, ist denn dieser Rückhalt in der russischen Bevölkerung so groß, wie er da dargestellt wird?
Also das Interessante ist ja, wenn es Widerspruch gibt, dann geht er meistens in die andere Richtung. Also in die Richtung zu sagen, es sollte schneller vorgegangen werden, aggressiver. Das Auffällige ist ja eigentlich, da gibt es im Westen nur einen Artikel, der das aufgegriffen hat. Das war in einer Zeitschrift der US Marines, der das mal analysiert hat, dass es ein Vorgehen ist, das extrem vorsichtig ist, gerade in Bezug auf die Zivilbevölkerung. Also ganz im Gegensatz zu dem, was im Westen erzählt wird, wird nicht nur sehr darauf geachtet, dass die eigenen Truppen nicht zu Schaden kommen, sondern es ist auch sehr vorsichtig bezogen auf die Bewohner, was oft nicht einfach ist, weil die ukrainische Armee leidenschaftlich gerne ihre beispielsweise ihre Panzer und ihre Geschütze vor Wohnhäuser stellt und teilweise sogar unten drunter, wenn das geht. Und insofern gibt es dann immer wieder mal, also wenn dann beispielsweise als der Rückzug aus aus Krakow war im vergangenen Herbst, gibt es dann große Aufregung innerhalb des Telegram-Netzes, dass die russische Armee nicht entschlossen genug vorgeht und der Rückzug würde doch die Menschen in der Gegend in Gefahr bringen. Tut es ja auch tatsächlich, so wie sich die ukrainische Regierung verhält. Aber in Richtung dessen, es solle keinen Militäreinsatz mehr geben oder sowas, ist fast nicht zu hören. Aber ich meine, das ist auch begreiflich, wenn man versteht, dass im Gegensatz zum Westen die Menschen in Russland durchaus wissen, was die 8 Jahre vorher in Donbass passiert ist. Mhm. Ja, dass sie auch mitbekommen, wenn Donetsk wieder beschossen wird, dann das kommt in den russischen Nachrichten. Da wird dann auch jetzt mit den HIMARS-Raketen oder sowas auf Donetsk geschossen, auf Gorovka geschossen, dann kommen Menschen um, weil auf Einkaufszentren geschossen wird und nicht auf militärische Ziele. Dann heißt es in den Nachrichten, dass es wieder gestern beispielsweise ist ein 12-jähriges Mädchen umgekommen durch den Beschuss. Das verändert die Perspektive. Wenn man die Vorstellung hat, die ganze Zeit vorher ist in der Ukraine doch nichts passiert, war alles gut und ruhig.
Stichwort unprovozierter Krieg.
Ja, genau. Wobei zudem unprovoziert ja doch in letzter Zeit. Es kommen immer wieder bröckchenweise Informationen dazu. Ne? Also es kam nach der Aussage von Merkel und Hollande, sie hätten das ja nie ernst gemeint mit Minsk, gab es ja dann diesen General der Marines, den James Bierman, der erklärt hat, man hätte das Schlachtfeld vorbereitet bis hin zu den Munitionsdepots und den Logistikketten und sowas. Also da musste man dann nur noch die Leute an die Front schicken. Dann kam jetzt auch noch die Aussage, also dass Simon Hirsch in seinem Artikel über Nord Stream, dass die Planungen zur Sprengung von Nord Stream schon im Herbst 2021 begonnen haben. Da war noch nicht mal die Rede von einem russischen Truppenaufmarsch. Und dann kam jetzt auf der Münchner Sicherheitskonferenz auch noch Ursula von der Leyen mit der Erklärung, man habe schon im Dezember 2021, also als Russland gerade seine Vorschläge zur Sicherheitsordnung auf den Tisch gelegt hat, bereits begonnen, mit den Amerikanern an der Entwicklung der Sanktionen zu arbeiten. Also das heißt, den Anlass gibt es noch gar nicht, aber man arbeitet schon vorneweg an der Reaktion, weil man davon ausgeht, dass man diese Reaktion auslösen wird können. Also anders kann man das nicht erklären. Ne? Also es waren ja auch ukrainische Truppen aufmarschiert im Donbass an der Frontlinie. Es ist ab Anfang Februar ging der Beschuss massiv nach oben. So viel wie seit Sommer 2014 nicht mehr. Und die waren sich offenkundig nach all diesen Aussagen am Ende des Jahres 2021 bereits sicher, dass sie Russland dazu bekommen werden, entsprechend zu reagieren.
Ich frage mal ganz direkt, Dagmar. Wir haben über diese Frage vorher gesprochen. In Deutschland ist es ja so, wer jetzt Verständnis äußert für die militärische Operation, die gegenwärtig stattfindet in der Ukraine. Wer also zum Beispiel sagt, ja, die Russen mussten da einmarschieren, um dies oder das zu tun. Oder wer sagt, man müsse die Motive verstehen, die dazu geführt hätten, wie jüngst ein Friedensaktivist aus Berlin, der dafür verurteilt worden ist, dann kann man ja, wie ich gerade gesagt habe, ordentlich Ärger bekommen. Deswegen frage ich dich, du sitzt ja in Moskau und bist sozusagen zwischen dir und der deutschen Justiz steht die russische Armee. Würdest du diesen Krieg rechtfertigen, der da stattfindet?
Ja, auf jeden Fall.
Okay.
Also ich meine, ich war...
Was sind deine Argumente und was antwortest du denen, die sagen, das ist ein Verbrechen?
Also Punkt 1. Ich habe mich seit 2014, also seit kurz vor dem Putsch auf dem Maidan, damit beschäftigt, welche politischen Kräfte es sind, die da in der Ukraine an die Macht gebracht wurden. Und es ist kein Gerücht, dass es sich dabei um Nazi-Anhänger handelt. Also das heißt, es ist ja ganz offiziell. Ganz offiziell ist ein Stepan Bandera, der mit den Nazis kollaboriert hat, genauso wie ein Roman Shurevich, der unter beispielsweise das Bataillon Nachtigall geführt hat und persönlich an den Pogromen in Lwow beteiligt war, Nationalhelden der Ukraine. Das ist auf der deutschen Skala so, als würde man sagen, wir erklären jetzt Heinrich Himmler zum Nationalhelden oder Adolf Eichmann. Und dementsprechend ist die gesamte Ideologie, das ist ja nicht nur die Frage, ob einzelne Truppen irgendwelche Nazi-Symbole verwenden. Als ich 2014 danach gesucht habe, um herauszufinden, was ist da eigentlich los in dieser Ukraine, stieß ich auf ein Video aus der Westukraine. Also aus Lwow, auf dem sah man Schulkinder, Jugendliche, so zwischen, sagen wir mal, 13 und 16. Die standen auf einem Platz und draußen im Freien, im Winter, wurde Musik gespielt und dann kam eine Parole, die auf dem Maidan auch sehr beliebt war, die man aber nie komplett ins Deutsche übersetzt hat. Die fängt an mit Kto ne skatschet, kto moskal, also wer nicht hüpft, ist ein Moskauer. Und dann kommen aber Sätze danach. Dann heißt es entweder die Moskauer ans Messer oder die Moskauer an den Galgen. Und das ist, also ich meine, wir reden hier von einer Mordparole. Und man sieht einen Platz, auf dem hüpfen 200-300 Jugendliche begeistert zu diesem Spruch, der dazu auffordert, Menschen zu ermorden. Und das ist etwas, was, also, das hat eine andere Qualität, selbst irgendwie, als wenn man in Deutschland irgendwelche Trupps von irgendwelchen Neonazis irgendwelche Losungen rufen wird. Na, also dass Kinder so weit daran gewöhnt sind, Parolen zu gebrauchen, die zum Mord an einer bestimmten Bevölkerungsgruppe aufrufen, zum Mord an ihren Nachbarn und es als einen vergnüglichen Event empfinden, dazu zu hüpfen. Das ist ausgesprochen ein ausgesprochen tief eingegrabener Faschismus.
Das ist das Video hier, was du meinst, ja? Von dem Schulhof.
Nee, das ist aktuell. Ah. Da ist auch nochmal eine explizitere Parole mit dabei, mit tötet alle Russen und so. Aber es folgt demselben Muster im Grunde.
Ich will mal eben den Text vorlesen von diesem Lied, was da gespielt wird, den ich mir habe übersetzen lassen. Und zwar lautet der Text: die Streitkräfte der Ukraine schlagen die Moskali gut. Moskali sind, es ist ein Schimpfwort für Moskauer. Die Streitkräfte jagen sie durch die Felder. Die Streitkräfte verteidigen ihre Grenze. Unsere Armee schlägt das Kreml-Vieh, den Kreml-Abschaum. Schewtschenko hat uns vermacht, liebt die Moskali, die Moskauer nicht, die Moskowiten nicht. Ukrainer sollen unter sich lieben. Lasst die Feinde untergehen. Wir werden unser Heimatland verteidigen. Sie werden uns nie unsere Freiheit wegnehmen. Unser militärischer Anführer, lautet dann der Refrain, erteilte den Soldaten den Befehl, verteidige dein Volk, habt keine Angst. Die HIMARS fliegen mit Präzision, in der Moskwa brennen Lagerhäuser. Das wollen wir alle so sehr, darauf warten wir. Es ist so, und das ist sozusagen zur Bespaßung einer gesamten Schulklasse, die hier, oder einer gesamten Schülerschaft einer ganzen Schule, die da hier tanzt. Propaganda, wie sie aktuell sozusagen auch unters Volk gebracht wird. Und du hast dich jetzt aber gerade bezogen auf ein Video, auf einen ähnlichen Liedtext, der davor war. Es war nicht der, den ich gerade eingespielt habe.
Das war nicht der, das war, wie gesagt, das Video stammt aus dem Frühjahr 2014, noch vor dem Maidan-Putsch. Und wie gesagt, ich bin drüber gestolpert, als ich 2-3 Tage vor dem Putsch für eine Sitzung des Münchner Stadtrats nachgucken wollte, was passierte eigentlich in dieser Ukraine. Und da war, neben dem gab es dann auch noch diese Aufnahmen von Fackelzügen für Bandera. Aber ich fand eigentlich das Schulvideo fast noch schlimmer. Und das, genau das hat sich dann auch immer wieder bestätigt. Weil selbst im Mai 2014, als das Massaker in Odessa war, gab es diese Filmaufnahmen von den jungen Mädchen, die also nicht allzu weit weg entfernt von diesem Gewerkschaftshaus am Boden saßen und sich lachend dabei unterhielten, während sie Molotow-Cocktails füllten, die dann nachher auf dieses Gebäude geworfen wurden.
Ja, über das Gewerkschaftshaus in Odessa haben wir auch schon mehrmals berichtet hier in dieser Sendung. Und zwar mit Wilhelm Domke-Schulz, der darüber sogar einen gesamten Film gemacht hat, namens Remember Odessa. Den kann ich an dieser Stelle sehr den Leuten ans Herz legen. Ich möchte jetzt noch einen Artikel unseren Zuschauern ans Herz legen, den du geschrieben hast. Und zwar handelt es sich dabei hier um diesen ab 2014 Bürgerkrieg. Nein, es war ein Vernichtungskrieg gegen den Donbass, schreibt Dagmar Henn auf RT. Wie kommst du zu dieser Aussage, Dagmar?
Ich hatte ja damals die Ereignisse genau beobachtet und auch versucht, Bericht zu erstatten auf Deutsch. Ich hatte ja damals auf die Seite vanjazeka.de ab Herbst 2014. Und die Erwartung, die man hat, wenn man hört, da ist ein Bürgerkrieg, ist im Regelfall die, da kämpfen zwei verschiedene Fraktionen mit Kleinwaffen gegeneinander. Also Bürgerkrieg beinhaltet im Regelfall nicht, dass da aus Flugzeugen bombardiert wird, dass Panzer losgeschickt werden. Weil man davon ausgeht, dass der Staat, also selbst wenn eine Regierung gegen eine Gruppe von Aufständischen kämpft, die Regierung ein Interesse daran hat, die Sympathie der Bevölkerung zu behalten. Also das heißt, es ist in der Mehrzahl der Fälle eine begrenzte Auseinandersetzung. Der einzige Fall, der mir eingefallen ist, innerhalb Europas, in dem ein Bürgerkrieg so abgelaufen ist, wie der in der Ukraine ablief, ist tatsächlich in Spanien 1936 bis 1939, wo die Frankisten damals auch mit deutscher Unterstützung, die ihre Gegenseite bombardiert haben. Also die haben Madrid bombardiert, sie haben Guernica bombardiert. Und das heißt, sie haben im Grunde eigentlich an den zur Gegenseite gerechneten Menschen kein Interesse. Na, Guernica war eine baskische Stadt, Franco war es egal, wie viele Basken ums Leben kommen. Das, was man in Donbass sehen konnte, ist tatsächlich die Art und Weise, wie die Armee vorgegangen ist. Die ukrainische Armee zeigte, sie wollten das Land, aber sie wollten nicht die Menschen. Aha. Die Bewohner, die sollten also entweder umkommen oder vertrieben werden. Und das ist ein Punkt, der eigentlich ganz klar sichtbar macht, gerade auch anhand dessen, wenn man nachschaut, wo auf die Art und Weise ein Bürgerkrieg geführt wurde, ist eigentlich schon belegt, dass da eine faschistische Ideologie vorhanden sein muss.
Jetzt ist ja,
es sind die eigenen Bürger, es sind die eigenen Bürger, die sie in Bussen zerschießen, in Einkaufszentren, in Schulen.
Es ist ja die Vokabel eines Vernichtungskrieges, wie es jetzt hier in der Überschrift schon steht, genau das, was man Russland gerade vorwirft. Russland habe das Interesse das eigentliche Motiv hinter dem Krieg sei, die Ukraine zu vernichten, so viele wie möglich Ukrainer zu töten. Deswegen bombardiere Russland gezielt Kindergärten, Schulen und andere Sozialeinrichtungen. Ist denn das ein Vernichtungskrieg aus deiner Sicht, der da stattfindet?
Nein. Also es gibt dafür auch keine Belege.
Okay, dann muss ich jetzt aber als Zuschauer, der regelmäßig die Mainstream-Nachrichten gesehen hat, einwerfen. Aber da war doch Butscha.
Ja, also ich meine, Butscha ist insofern interessant, als dass es nach dieser Entdeckung von da liegen Tote auf der Straße exakt eine wissenschaftliche Untersuchung gab, deren Ergebnis bekannt gegeben wurde. Das war eine Untersuchung von, glaube ich, italienischen Gerichtsmedizinern. Diese italienischen Gerichtsmediziner haben bei der Untersuchung einiger der Toten festgestellt, dass sie durch sogenannte Flechette-Schrapnelle umgekommen sind. Flechette-Schrapnelle sind also nagelförmige Schrapnelle, die zu ziemlich alter Munition gehören. Heutzutage ist die Explosivkraft innerhalb einer Granate so hoch, dass die Schrapnelle, die in der Gegend verteilt werden, in dem Augenblick, wo sie losfliegen, weißglühend sind. Das heißt, die haben niemals eine Nagelform. Diese Flechette-Munition hat noch eine so geringe kinetische Energie, dass diese Pfeilspitzen tatsächlich erhalten bleiben. Und diese Art von Munition gibt es, also gab es auch in der Sowjetunion nur für eine spezifische Haubitze. Und diese Haubitze hat vor allem die ukrainische Armee im Einsatz. Also das heißt, auch da die Indizien deuten darauf hin, dass die Opfer von Butscha Opfer ukrainischen Beschusses sind. Und es gab damals eine ganze Reihe von Sachen, die wirklich irritierend waren. Also was ein ganz kleines Detail ist, was mich sehr irritiert hat, ist, wann immer kann man in Donetsk sehen, da wird viel berichtet über, wenn dann irgendwo Beschuss ist, es dauert maximal eine halbe Stunde. Wenn irgendjemand ums Leben gekommen ist, dann geht jemand hin und bedeckt zumindest den Kopf der Person. Also man hat nicht Tote offen auf der Straße liegen für Tage. Es wäre sehr ungewöhnlich, wenn die in Butscha über Tage hinweg so dagelegen wären, ohne dass jemand zumindest ein Tuch oder eine Jacke oder irgendetwas drüber gelegt hätte. Das widerspricht allem, was in all den Jahren vorher zu sehen war.
Ja, Dagmar, das ist sind in der Tat ein Vorgang, der noch, immer noch nicht abgeschlossen ist. Butscha, wer hat da tatsächlich geschossen? Warum hatten die da alle weiße Armbinden dran? Die Toten ist auch so eine Frage, die man sich stellen könnte. Aber ich möchte mal zu der Frage kommen. Der Westen hat ja dann Sanktionen ganz scharfer Art erlassen und Frau Baerbock hat gesagt, das wird Russland ruinieren. Ja, hat also sich drauf gefreut. Allerdings ist, wenn man jetzt heute die westliche Presse so liest, also hier zum Beispiel Springer Zeitung Welt berichtet, es wird keinen Zusammenbruch der russischen Wirtschaft geben. Du lebst ja nun direkt in Moskau. Liebe Dagmar, kannst du uns vielleicht sagen, du hast bestimmt immer deine Armbanduhr dabei und kannst sagen, wie lange du täglich Schlange stehst, um Brot zu kaufen?
Wenn ich ehrlich bin, ich stehe überhaupt nicht. Ich sitze vor meinem Rechner und bestelle das Ganze beim Lieferdienst. Und das, was Zeit braucht, ist die Auswahl zwischen den vielen Sorten.
Okay. Gibt es denn irgendwelche Verbrauchsgüter oder technischen Dinge, Gegenstände, die es derzeit nicht zu kaufen gibt?
Ja, also ich meine, worüber die Leute wirklich jammern, ist IKEA. Das ist so das, wo sie, ja, das hätten sie schon gern. Aber ansonsten, zum einen gibt es viele Dinge, von denen man wahrscheinlich denken würde, es würde sie nicht mehr geben. Also italienische Kaffeesorten beispielsweise, ne, für den Kaffeevollautomaten oder Nutella oder Schokoladen, also Milka-Schokolade und Toblerone und das gibt es alles nach wie vor.
Mhm. Ich dachte, du sagst es, das gibt es nicht mehr.
Ja, nee, gibt es immer noch. Und auf der anderen Seite, na, inzwischen sogar seit, das ist mir jetzt erst aufgefallen, seit neuestem hat Red Bull hier sogar den Aufdruck mit Alpenwasser hergestellt. Also so betonen irgendwie. Das ist jetzt wirklich importierte Ware. Sehr lustig.
Mit Wasser aus den Alpen, aus den österreichischen.
Mit Wasser aus den österreichischen Alpen hergestellt. Und aber ansonsten. Also zumindest in Moskau gibt es in vielen Bereichen sogar also eine weit umfangreichere Auswahl, als man es aus Deutschland gewöhnt ist.
Wie ist denn die Lage in der Autoindustrie? Es ging vor einer Weile die Nachricht rum, es würden verschiedene Autos nicht mehr mit Airbags ausgeliefert, weil da keine Teile kämen oder keine Teile importiert würden. Hast du da einen Überblick?
Das ist jetzt nicht so wirklich mein Thema.
Man also kauft nicht jeden Tag ein Auto, das verstehe ich. Ja,
gar nicht mehr so. Aber im Prinzip ist es so, was die Gesamtproduktion angeht, war jetzt für ein paar Monate relativ wenig los, das ist richtig, bis das Ganze produktionstechnisch umgestellt wurde. Und jetzt werden halt eigene russische Autos gebaut und zum Teil oder chinesische Marken und aber Autos gibt es nach wie vor.
Hm. das ist jetzt eine Sache, mit der man nicht gerechnet hat, ne? Also hast du eine Erklärung dafür, warum das so ist, warum die Sanktionen nicht so funktionieren, wie man sich das gewünscht hat? Warum Russland immer noch nicht pleite ist?
Ja, das hat eher was mit der Unfähigkeit von Wirtschaftswissenschaftlern im Westen zu tun. Ich habe mich ja auch mal mit einer Studie befasst, die auch erklärt hat, wie toll die Sanktionen eigentlich wirken müssten, die also von Professoren aus Yale und Oxford zusammen verfasst worden ist. Hochkarätiger geht's wohl nicht mehr. Die aber alle immer an dem festhalten, dass das Bruttoinlandsprodukt das ist, was tatsächlich erzählt, wie stark eine Ökonomie ist. Jetzt ist das Bruttoinlandsprodukt umfasst viele Dinge, die im Grunde, also Immobilienkäufe und Verkäufe zum Beispiel, Aktienkäufe und Verkäufe, alle möglichen Arten von Dienstleistungen, Patentgebühren, das fließt ja alles rein in dieses Bruttoinlandsprodukt oder ins GDP, wie es im Englischen heißt. Und nur ein Teil davon ist tatsächlich reale Produktion. Wenn es aber darum geht, ob man einem Land ob man ein Land strangulieren kann mit Hilfe von Sanktionen, dann ist die entscheidende Frage, wie sieht es im Sektor der Produktion aus? Also was muss importiert werden? Was ist im Land selbst vorhanden? Wie groß ist sozusagen das Loch, das entsteht, wenn die Importe wegfallen? Jetzt gibt es das klitzekleine Problem, dass Russland das rohstoffreichste Land der Welt ist. Also das heißt, es von vornherein viel weniger Dinge gibt, die überhaupt importiert werden müssten, als jetzt beispielsweise in Deutschland. Und da hat man sich vielleicht als Folgeschaden von 30 Jahren hemmungsloser Finanzspekulation, wo man irgendwie angefangen hat zu glauben, dass aus Geld Geld wird von alleine, hat man sich kolossal vertan. Und ich meine, parallel kann man was Ähnliches sehen, wenn man feststellt, jetzt kommen sie ja langsam auch, also bis in die Presse hinein, in die Publikumspresse hinein, auf den Trichter, dass ihnen irgendwie ein paar Granaten fehlen. Also auch das mit dem Leopard 1, so nach dem Motto Leopard 1, ja, wir könnten ihn liefern, aber blöderweise gibt es für den Leopard 1 keine Granaten mehr. Das sind ja Sachen, wo man sich sagen sollte, denken sollte, also wenn man schon, wie das der James Dearman, dieser US-General, gesagt hat, wenn man schon seit 2014 daran arbeitet, diesen Krieg vorzubereiten, hätte man zwischendrin zumindest mal nachzählen können. Also da merkt man schon, es gibt bestimmte Bereiche, da ist diese gesamte Führungselite, sowohl in der EU, in Europa, als auch in den USA, irgendwie vollkommen von der Realität abgekoppelt. Weil diese ganz banalen Dinge, die materielle Voraussetzung sind. Also die materielle Voraussetzung für eine Volkswirtschaft ebenso wie die materielle Voraussetzung fürs Kriegsführen, haben sie nicht im Blick.
Ich bin jetzt vor kurzem erst über die Nachricht gestolpert. Ich glaube, ich blende es auch mal ein. Ganz witzig, die ukrainische Webseite Babel, jedenfalls mit einer UA-Endung, berichtet, dass die EU nicht die eingefrorenen 300 Milliarden Euro finden kann, die sie bei der russischen Bank, von der russischen Zentralbank eingefroren hat, die sie der Ukraine geben will. Hast du davon gehört, von diesem Vorgang?
Naja, da hat sich das gesamte, die gesamten russischen Telegram-Kanäle haben sich darüber schlapp gelacht. Das ist klar. Also ich meine,
was ist denn da passiert?
Das habe ich jetzt genau noch nirgendwo gelesen, aber ich glaube, das wird auch nirgendwo veröffentlicht werden, schätze ich mal. Wäre ja dumm.
Naja, es würden wohl aber Informationen fehlen, wo die da genau alle liegen, diese Milliarden.
Ja, ich meine, das Problem ist natürlich auch, und das vielleicht kann ja auch sein, dass diese Information so gar nicht, wie soll man sagen, nicht ganz richtig ist, sondern dass sie nur nach einer, vielleicht inzwischen nach einer Möglichkeit suchen, ja, so zu tun, als ob, aber dann doch nicht, weil ihnen irgendjemand doch noch gesagt hat, Leute, wenn ihr das mit dem russischen Vermögen macht, dann wird niemand mehr in diesem Westen, also von außerhalb dieses Westens, in diesem Westen auch noch einen Euro auf eine eurer Banken legen. Ja, und ich meine, wir reden hier von Dingen wie beispielsweise dem saudischen Staatsfonds, der unter anderem beträchtliche Beteiligung an einigen deutschen Firmen hat, aber der natürlich die Konsequenz draus zieht, wenn man bei Russland einfach mal so hinlangt und sich das Geld dann nimmt, dann kann das uns auch passieren. Also weg mit der Kohle. Ja, das sind natürlich Konsequenzen, die sind noch viel massiver als, mein Gott, 300 Milliarden. Das ist, was sie damit gemacht haben. Genau wie mit vielen anderen dieser Maßnahmen, wie mit dem Verhalten gegenüber dem Minsker Abkommen, ist die Verlässlichkeit des Westens als Gegenüber komplett zu demontieren.
Ich muss gerade daran denken, dass ja Herr Biden bei seiner Rede in Kiew gesagt hat, ja, Kiew steht immer noch und Putin hat sich verrechnet und Kiew stands strong, democracy stands strong. Vor allem hat auch gesagt, die Ukraine sei weiterhin unabhängig. Entschuldigung.
Oder ja, er hat einen einfachen Humor. Also, aber ich meine, das Schöne an dem Satz ist ja, dass sich eigentlich alle Kommentatoren darüber einig sind, dass selbstverständlich auch Herr Biden, wie alle anderen, die vorher irgendwie so in Kiew aufgeschlagen sind, vorher bei den Russen erkundigt hat, ob er das jetzt auch machen kann.
Ist das so? Du meinst, die haben gesagt, wir fahren dahin, bitte mal keine Bombe werfen, oder?
Ja. Aha. Natürlich.
Ja, ist die Frage, ob man das als Frage betrachten will oder als Warnung im gemeinsamen Interesse, einen dritten Weltkrieg zu verhindern. Wäre ja blöd, wenn der US-Präsident nun ausgerechnet tatsächlich von einer Rakete getroffen würde, während er händchenhaltend mit Herrn Zelensky vor der Kiewer Stadtkulisse spazieren geht.
Also ich meine, Raketen waren gar keine unterwegs an dem Morgen. So viel
steht fest. Das stimmt, ja. Komischerweise, die Sirene habe ich aber gehört. Also ich glaube, das hat denen keiner gesagt, dann, dass es diesmal nicht nötig ist. Weil normalerweise schalten sie die ja immer genau dann an, wenn da der Herr Scholz kommt oder die Frau von der Leyen oder so. Da wird immer zack, Sirene an, weil Fernsehkameras laufen.
Aber also im Prinzip ist das ganz klar. Also ich meine, man braucht sich nicht einbilden, dass die russische Armee nicht imstande wäre, so eine Stadt wie Kiew genauso platt zu bomben, wie das die US-Amerikaner beispielsweise mit Fallujah gemacht haben. Technisch ist diese Möglichkeit vorhanden. Es ist eine politische Entscheidung, es nicht zu tun. Und das ist genau dieser Punkt, mit dem es ist eine Form der Kriegsführung, die versucht, die Zivilbevölkerung so weit wie möglich zu schonen. die ganzen Angriffe, die, also wenn irgendwelche Angriffe beispielsweise in Kiew durch russische Raketen dazu geführt haben, dass irgendwelche Wohnhäuser betroffen waren, dann passierte das durch die ukrainische Luftabwehr und nicht durch die russischen Raketen. Das ging ja natürlich ganz anders. Und die Tatsache, dass es diese bewusste Entscheidung gibt, wird aber im Westen nicht zur Kenntnis genommen. Es wird dann so erzählt, der grausame Vernichtungskrieg, den Putins Truppen in der Ukraine führen. Und man irgendwie denkt, okay, ihr habt jetzt bei den letzten 20 Kriegen auf diesem Globus auch nicht hingeguckt, oder?
Nicht geguckt, was ein echter Vernichtungskrieg ist, ne?
Nein, definitiv nicht.
Also ich wiederhole es an der Stelle, ich bin ja gegen jeden Krieg. Deswegen muss ich auch gegen diesen Krieg sein, als friedensbewegter Mensch. Insbesondere bin ich aber noch mehr für jeden Krieg, der nicht erst nach 8 Monaten anfängt, sondern schon bereits in den ersten 48 Stunden sämtliche Elektrizitätswerke, Wasserkraftwerke und so weiter plattbombt, so wie das die USA im Irak getan haben und in vielen anderen Nationen. Und trotzdem ist mir jetzt nicht erinnerlich, dass wir da jetzt als Deutschland oder als EU entschieden hätten, unsere wirtschaftlichen Verbindungen mit denen zu kämpfen, um die zu ruinieren. Das ist so ein bisschen zweierlei Maß, was da gemessen wird, habe ich den Eindruck. Und was mir in den deutschen Medien besonders auffällt, ist, dass man ja geradezu, es ist kurz davor, gevierteilt zu werden, wenn man sagt, man fordert Friedensverhandlungen, man möchte tatsächlich, dass dieser Krieg durch Verhandlungen beendet wird und nicht durch einen militärischen Sieg. Du hast darüber einen Artikel geschrieben vor nicht allzu langer Zeit, und zwar ging es darum, dass in eine Bundestagsdebatte nach einem AfD-Antrag eskaliert sei, sage ich mal. Du hast das so aufgefasst. Kannst du erklären, worum es da ging? Ich weiß nur, es hat die AfD, eine Partei, der ich nicht nahestehe und du wahrscheinlich auch nicht, als ehemalige linke Stadträtin, einen Antrag gestellt. Erzählst du uns mehr darüber, was da stattgefunden hat?
Also an sich war der AfD-Antrag wirklich harmlos. Also harmlos in dem Sinne, dass er diesen Kotau vor dem nicht provozierten russischen Angriffskrieg und sowas vollführte, das auch noch irgendwie machte und nur die Aufforderung enthielt, man möge doch bitte auch verhandeln. Also ganz, man wundert sich schon, mit wie kleiner Münze da gezahlt wird. Und die Reaktion auf dieses winzige bisschen Widerspruch war vollkommen außer Kontrolle. Also ich meine, es gab wüste Beschimpfungen, zum Beispiel eben von Herrn Trittin. Es gab also immer wieder die Betonung, und wir müssen, und die Ukraine muss siegen, und gar keine, also nicht einmal den Ansatz einer Überlegung in die Richtung, sondern es kam nur so, ja, also mit Putin kann man nicht verhandeln. Was jetzt natürlich schon allein deshalb bizarr ist, weil Friedensverhandlungen normalerweise nicht zwischen besten Kumpeln stattfinden, sondern es ist das Wesen von Friedensverhandlungen, dass die Parteien, die da miteinander handeln,
dass das Feinde sind.
Das sind Feinde. Na? Und die ganze Debatte war in der Art und Weise so, wir verhandeln nur mit jenen, die unsere Freunde sind oder die sich uns unterwerfen. Das ist ja okay, könnte lange warten, was Russland angeht. Mhm. Und man sieht also, wenn man überlegt, dass das Schlimme ist ja, und da ist an vielen Stellen einfach auch, da ist auch die AfD nicht, soll man sagen, nicht, also bei weitem nicht bissig genug. Es hätte ja eine Möglichkeit zu einem Verhandlungsfrieden gegeben. Noch im März vergangenen Jahres. Das waren ja fast fertig ausgearbeitete Dokumente vorhanden in Istanbul. Bis dann Boris Johnson in Kiew aufschlug und daraufhin die Verhandlungen von Kiew abgebrochen wurden.
Hm.
Was natürlich wieder etwas ist, woran der Westen keinerlei Schuld trägt und wofür er mitnichten verantwortlich ist, weil es ist ja ein unprovozierter russischer Angriffskrieg.
Also, sag mal, wie kommen wir denn jetzt aus der Nummer wieder raus? Wie wird denn das jetzt weitergehen? Was ist denn deine persönliche Einschätzung? Ich sitze immer jeden Tag vor den Nachrichten und denke mir, das eskaliert immer mehr. Also am Anfang haben wir 5000 Helme geliefert, dann kamen da Geschütze dazu. Jetzt sind wir inzwischen schon bei richtig modernen Panzern, wenn auch nur ganz wenigen. Und die Frage ist, ob die dann überhaupt an der Front ankommen, aber das ist eine andere Frage. Aber trotzdem, es geht ja immer irgendwie weiter. Es geht immer noch eine Nummer größer. Es gibt immer irgendeinen westlichen Politiker, der noch eine Schippe drauflegt. Und wenn es der Bundeskanzler nicht ist, dann prescht der französische Präsident vor und sagt, das liefern wir jetzt aber doch. Ist denn damit zu rechnen, dass irgendwie doch noch Kampfjets geliefert werden?
Das ist eine schwierige Frage. Also ich denke, die Reaktionen, die kamen auf der Münchner Sicherheitskonferenz, die zeigten schon, es gibt die Wahrnehmung, dass man da in einer Sackgasse steht. Man konnte in den letzten 2-3 Monaten auch beobachten, beispielsweise anhand dieses Papiers von der Rand Corporation über einen Ausstieg aus dem ukrainischen Szenario, dass es zumindest bestimmte Gruppen auch in Washington gibt, innerhalb der Regierung in Washington, die der Überzeugung sind, jetzt ist eigentlich gut, das wird nichts mehr mit diesem Krieg in der Ukraine. Es ist Zeit, sich aus der ganzen Nummer rauszuziehen. Das Problem ist, dass die treibenden Kräfte in Washington, also solche Personen, die sind ja übrigens genau dieselben Personen, die 2014 für diesen Putsch verantwortlich waren. Also Victoria Nuland zum Beispiel. Dass die so besessen sind von der Vorstellung, Russland unter Kontrolle zu bringen, in Stücke zu teilen, mindestens einen Regime-Change hinzubekommen, dass sie nicht ohne weiteres davon ablassen werden. Also es ist nicht klar, wie es möglich sein kann, dass da eine Bremse gezogen wird. Von Europa aus wird da wahrscheinlich herzlich wenig passieren. Also ich meine, eine Bundesregierung, die sich die zentrale Energieversorgung des Landes von vermeintlichen Bündnispartnern wegbomben lässt, die ist ungefähr so viel wert wie ein Regenschirm in der Ecke, wenn es um die Klärung von politischen Fragen geht. Das heißt, diese Auseinandersetzung wird nur in Washington entschieden. Und das Problem ist, dass man zumindest eine Seite hat, also genau diese Gruppe von diesen Neocons, die vollkommen jeden Bezug zur Realität verloren haben, offensichtlich, und die bereit sind, endlos zu eskalieren. Also ich meine, das wirkliche Risiko ist ja die Frage, was, wenn sozusagen für alle sichtbar die NATO in der Ukraine verliert. Also so, dass es jeder sieht, auch in Burundi und Madagaskar und auf Feuerland, jetzt haben sie verloren. Dann würden die Neocons auf den roten Knopf drücken. Und das ist die große Gefahr. Also die, aber ja, es ist schwierig. Ich habe ja scherzhaft in einem Artikel mal den Vorschlag gemacht. Man könnte ja einfach so tun, als ob. So nach dem Motto, faktisch zieht sich die NATO komplett zurück. Russland erledigt es dann schon mit der Ukraine. Aber in den Zeitungen und im Fernsehen kann man ja immer noch so tun, als würde die Ukraine gewinnen und das ein paar Jahre weiterlaufen lassen, weil man konnte den Donbasskrieg ja auch im Nichts verschwinden lassen. Also wird das ja wohl hinkommen irgendwie. Ne? Das können Sie ja Zelensky in München ins Studio setzen. dann wäre das möglich, ohne irgendeine Form von Gesichtsverlust, was weiß ich, sozusagen ganz heimlich diesen Krieg zu beenden. Und aber tatsächlich ist also was Sie jetzt vielleicht langsam begreifen, und das ist eigentlich ja noch ein viel entscheidenderer Punkt, als das, was in der Ukraine passiert. Das, was in der Ukraine passiert, ist ja nicht, das ist nicht die Front. Das ist ein Frontabschnitt. Die Front geht rund um den gesamten Globus. Und bist du noch da?
Ich bin noch da, ja.
Okay. Und was da tatsächlich passiert im Moment, ist, dass sich die gesamte die gesamten Handelsstrukturen, die gesamten politischen Bündnisse auf globaler Ebene verändern. Also ich meine, wenn man sich anguckt, Sie haben ja groß drüber geklagt, also auch auf der Sicherheitskonferenz wieder, ne? Man hätte ja versucht, die Afrikaner und die Lateinamerikaner, und man hat sie extra auch noch zu der SICO eingeladen, um es ihnen noch einmal zu erzählen. Und sie müssten doch an der Seite des Westens stehen gegen Russland. Und die Antwort aus diesen Regionen ist halt einfach immer dieselbe. Warum sollten wir? Das ist, und da passieren die wirklich entscheidenden Dinge, die Welt verändern. Wie, ich meine, das ist mein allerliebstes Beispiel dafür. Wer hätte sich vor 2 Jahren vorstellen können, dass ein US-Präsident in Riad anruft, um Veränderungen im Ölpreis durch Saudi-Arabien auszulösen, so macht doch mal bitte euer Öl ein bisschen billiger. Und die gehen nicht mal ans Telefon. Also das, solche Situationen wiederholen sich immer und immer wieder. Und da ist der, das ist das wirklich große Ereignis. Und im Moment hat man immer noch, man hat eine politische Elite im Westen, die auf die Ukraine starrt, wie das Kaninchen auf die Schlange, so von wegen, das ist jetzt entscheidend. Und hinter ihnen strukturiert sich alles vollkommen um. Und wenn sie irgendwann so weit sind, sich dann mal wieder abzuwenden von diesem, von dieser irren Fantasie, dann werden sie feststellen, dass sie auf der Welt inzwischen irgendwo am Rand gelandet sind.
Ja, es ist tatsächlich so, dass der globale Süden alles andere als auf Linie ist, obwohl ja immer bei uns in den Medien erzählt wird, die gesamte Welt stünde zusammen gegen Herrn Putin. Dem ist wirklich keineswegs so. Interessanterweise findet ja zum Beispiel gerade eine Militärübung statt, die Südafrika veranstaltet, gemeinsam mit Russland. Und ich glaube, China war auch mit dabei. Also jedenfalls Teilnehmer der BRICS-Staaten veranstalten vor der Küste von Südafrika ein großes gemeinsames Militärmanöver. Da wissen wir, wo die Reise hingeht. Und auch Herr Scholz hat sich ja bei seiner jüngsten Südamerika Amerika-Reise alles andere als mit Ruhm bekleckert. Er ist in jedem einzelnen dieser drei Länder gewesen und wollte tatsächlich dort betteln, dass man doch Waffen liefere für die arme Ukraine, damit die sich gegen die bösen Russen zur Wehr setzen könne. Und keiner hat so richtig dergleichen getan. Ganz im Gegenteil, in Brasilien hat sich Herr Scholz sogar noch einen Satz heiße Ohren abgeholt vom dortigen Präsidenten Lula, der gesagt hat, macht mal lieber eine Friedensverhandlung. Ich verhandle auch für euch, wenn ihr das nicht hinkriegt. Ne? Also macht mal so. Ja, wer jetzt also konkret ohne Unterstützung dasteht, würde ich jetzt mal dahingestellt lassen, beantworten will ich es auch nicht. Aber es sieht keineswegs so aus, wie wir hier täglich in den Nachrichten erzählt bekommen. Liebe Dagmar, vielen Dank, dass du in meiner Sendung warst. Ich fand es sehr interessant. Ich könnte dir noch stundenlang zuhören. Allerdings ist unsere Zeit begrenzt, weil sonst die Leute einfach abschalten nach einer Weile. So ist das in der heutigen Zeit. Die meisten schauen sich das ja auf mobilen Geräten an. Vielen Dank für deine Teilnahme. Und ihr, liebe Zuschauer, bitte schreibt mir eure Kommentare hier unter dieses Video. Müsste jetzt eigentlich die Polizei ermitteln gegen diese Frau Hen, die sich im Ausland aufhält und von dort aus den russischen Militäreinsatz in der Ukraine, den ich auch einen Krieg nenne, den sie auf Nachfrage auch gerechtfertigt hat? Oder ist es eine Sache, die man durchaus so sehen kann? Und wenn man die so sehen kann, sollte man das dann auch so sagen dürfen? Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben, und zwar an info@junos.tv. Ich beantworte wie immer jede einzelne davon, auch wenn es zurzeit ein wenig dauern kann, denn es kommen doch einige an. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Das war's. Tschüss.